Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann, ich begrüße Sie. Wir haben heute zwei Forschungsthemen im Programm. Macht Feinstaub dumm? Der Einfluss der Luftqualität auf Schachspieler. Und noch Zukunftsmusik, aber keine Träumerei. Biosprit aus Algen. Außerdem geht es um intelligente Stromzähler mit vorerst begrenztem Nutzen und um das rücksichtslose Öffnen von Autotüren, wobei immer wieder Radfahrer zu Fall kommen. Im Verbrauchertipp informieren wir über Hilfen bei der Pflege, die Sie in Anspruch nehmen können, wenn Sie Angehörige zu Hause betreuen. Über eine gute Nachricht aus dem Umweltbundesamt berichteten wir vor kurzem. Die Werte für Stickoxide und Feinstaub sind in Deutschland gesunken. Allerdings sagte der neue Chef des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, auch, Feinstaub stelle ein deutlich größeres Gesundheitsproblem als Stickstoffoxide dar. In diesem Zusammenhang ist uns eine aktuelle Studie aufgefallen. Wissenschaftler wollten herausfinden, ob Feinstaub auch die Denkleistung beeinträchtigt. Piotr Heller mit einer Geschichte über kreative Forschungsmethoden und die Frage, ob Feinstaub nicht nur krank, sondern auch dumm machen kann.
Bei der Forschung von Steffen Kühn geht es viel um Produktivität und Effizienz. Er ist nämlich Arbeitsökonom an der Universität Maastricht. Aus Studien mit Callcenter-Mitarbeitern und Investmentbankern weiß er, dass diese Menschen bei einer großen Feinstaubbelastung weniger arbeiten. Aber warum? Könnte es sein, dass Feinstaub nicht nur körperlich schadet, sondern auch direkt beim Denken stört? Das wollte er mit Kollegen herausfinden.
Naja, sind wir schnell an die Grenzen geraten des empirisch Machbaren? In dem Sinne, wie misst man unsere Produktivität? Wie misst man die Produktivität eines Managers? Das ist empirisch nicht einfach.
Es gibt eben kaum ein objektives Maß dafür, wie gut jemand Denkarbeit leistet. Die Forscher mussten sich ein anderes Studienobjekt suchen. Und so kamen sie auf Schachspieler.
Wir sind halt im Prinzip durchs Brainstorming darauf gekommen. Schach ist ein Spiel, dafür braucht man im Prinzip keine körperliche Anstrengung, das ist eine reine kognitive Tätigkeit. Wir messen die Denkleistung der Schachspieler.
Für die Messung haben sie sich ein Schachturnier in Köln vorgenommen. Sie untersuchten die Daten aus 3 Jahren, insgesamt 21 Spieltage, knapp 600 Partien, 30.000 Schachzüge. Die Qualität jedes einzelnen Zuges ließen sie von einem Schachcomputer bewerten. So konnten sie ermitteln, wie oft die Spieler Fehler begingen. Fehlte noch die Luftqualität.
Glücklicherweise hat der Veranstalter von diesen Turnieren zugestimmt, dass wir dort Sensoren aufstellen können, die verschiedene Werte der Luftqualität in dem Raum messen. Ne? Wie zum Beispiel jetzt Feinstaubkonzentration, CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, aber auch Geräusche und andere Luftqualitätmaße.
Nachdem die Forscher andere Störfaktoren wie Lärm oder Verkehr ausgeschlossen hatten, sahen sie in ihren Daten, bei hohen Feinstaubwerten begingen die Spieler tatsächlich mehr Fehler. In Zahlen heißt das, stieg die Feinstaubbelastung um 10 Mikrogramm pro Kubikmeter, was in Städten durchaus vorkommt, dann stieg gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Spieler, einen Fehler zu begehen, im Schnitt um 26%.
Was schon ein sehr starker Effekt ist in unserer Stichprobe.
Feinstaub scheint also tatsächlich beim Denken zu stören. Oder wie der Wissenschaftler sagen würde,
es gibt einen Effekt von Feinstaub auf unsere kognitive Leistungsfähigkeit. Man muss dazu sagen, wir reden hier über moderate Levels, also solche, die in jeder mittelgroßen Stadt in Deutschland oder Spanien oder Niederlande oder wo auch immer jeden Tag erreicht werden.
Für den Einzelnen ist das natürlich eine interessante Information, aber so wirklich viel kann man damit nicht anfangen. Wie soll man sich dem Feinstaub schon entziehen? Steffen Kühn interessiert sich als Arbeitsökonom, aber wie gesagt für Produktivität und Effizienz. Was könnte das Ergebnis, wenn man es ein bisschen größer denkt, für die Arbeitswelt bedeuten?
Im Moment sind deutsche Städte ja so oder Unternehmen ja organisiert, dass die meisten Unternehmenszentralen in Stadtzentren sind, wo auch die höchste Luftverschmutzung gemessen wird. Wenn man jetzt sagen würde, okay, wir glauben, dass unsere Mitarbeiter genauso beansprucht werden wie die Cognition des Schachspielers, könnte man überdenken, ob es der richtige Platz ist für meine Arbeitnehmer, die Stadtzentren.
Denkarbeit nur noch im Grünen? Das wäre vielleicht eine extreme Schlussfolgerung aus der Studie. Das Ergebnis zeigt aber in jedem Fall, dass Arbeitgeber ein direktes wirtschaftliches Interesse daran haben könnten, ihre Mitarbeiter möglichst saubere Luft atmen zu lassen.
Saubere Luft nutzt also auch dem Gehirn, wie eine Studie mit Schachspielern zeigt. Wenn mehr Autos elektrisch oder mit einem anderen alternativen Antrieb durch die Stadt fahren, belastet das die Luft dort weniger. Aber Stromantriebe lösen längst nicht alle Mobilitätsprobleme, denn da sind ja noch Lastwagen, Schiffe und Flugzeuge, die bis auf weiteres Diesel und Kerosin brauchen. Forscher der Universität Aarhus in Dänemark untersuchten das Potenzial von Biomasse aus dem Meer und entwickelten Biosprit aus Algen. Was dabei herauskam, schildert Carsten Schmiester.
Sten Franzen vom Dänischen Technologischen Institut glaubt nicht, dass die Sache so einfach ist, wie es im Moment viele sehen, wohl auch sehen wollen. Verbrennungsmotoren weg, stattdessen E-Mobilität als eine der wichtigsten Antworten auf die Klimafrage? Wir sehen, dass viele Elektroautos auf die Straßen kommen. Aber sind sie die Lösung für alles? Es gibt noch Schwertransporte, Schiffe, Flugzeuge, die alle weiterhin fossile Brennstoffe benötigen. Dafür brauchen wir Ersatz. Algen könnten Teil der Lösung sein. Algen. Genau darum ging es ihm und vielen anderen internationalen Experten, die seit 2016 im von der Europäischen Union geförderten Macrofuels-Projekt geforscht haben. Die grundsätzliche Frage war, ist es möglich, Sprit aus Algen als Biokraftstoff der dritten Generation, so nennen Fachleute die bisher fortschrittlichste Variante, wirtschaftlich zu produzieren? Jaap van Haal, wissenschaftlicher Projektkoordinator, erläutert das Prinzip.
First we take seaweed and then we use a water.
Zuerst ernten wir Algen, dann nehmen wir Wasser, um mit einigen Enzymen und Säuren Zucker zu extrahieren. So entsteht eine Lösung, wie bei der Wein- oder Bierherstellung. Das wird dann zu Ethanol oder Butanol fermentiert, mit normalem Treibstoff, zu E10 vermischt und damit kannst du dann dein Auto fahren. Tests waren aus Sicht der Macrofuels-Leute erfolgreich, sagt Sten Franzen. Auch wenn die Zahlen erst einmal bescheiden wirken. Das Team hatte weniger als 20 Liter des Algensprit-Benzingemischs produziert und war damit gerade mal 80 Kilometer weit gefahren. Aber für belastbare Ergebnisse war das offenbar genug. Wir haben die Kohlen- und Stickoxid-Emissionen unseres Versuchswagens gemessen. Die Ergebnisse lagen dabei exakt auf dem gleichen Niveau wie bei normalem Treibstoff. Auch sonst kann sich die Bilanz der Tests sehen lassen, sagen die Fachleute. Unter anderem verbraucht Algenzucht keine landwirtschaftlich genutzten Flächen und nimmt damit nicht der Lebensmittelproduktion wichtigen Raum. Dann wachsen Algen schnell, nehmen dabei viel CO2 auf und gleichen so den CO2-Ausstoß beim Verbrennen des aus ihnen gewonnenen Biosprits besser aus. Massenhaft gezogene Algen können auch im Kampf gegen die Überdüngung von Küstengewässern helfen und den oft strukturschwachen Küstenregionen neue wirtschaftliche Impulse geben. Die Forscher sagen aber auch, dass das alles noch Zukunftsmusik ist, nur eben keine Träumerei, so Bert Grönendahl, Chemiker und Projektkoordinator. Als wir vor ein paar Jahren mit dem Projekt angefangen haben, gab es nur ein paar Quadratmeter Anbaufläche. Heute reden wir von Hektar und in der nahen Zukunft wohl von Quadratkilometern. Heute ist der Liter Algensprit deshalb noch viel zu teuer, ungefähr 100 Mal teurer als traditioneller Treibstoff. Aber sobald sich die Anbaufläche vergrößert, sinkt der Preis, bis unser Treibstoff irgendwann einmal konkurrenzfähig ist. Eine einzige Algenbiosprit-Raffinerie würde dann allein für die Algenzucht eine Fläche von knapp 20 mal 20 Kilometern benötigen. Dort pro Jahr etwa 1,2 Millionen Tonnen getrocknete Algenmasse und daraus etwa 90.000 Kubikmeter Biokraftstoff produzieren. Keine Kleinigkeit. Entsprechend vorsichtig sind die Forscher mit ihrer zeitlichen Prognose. Sie orientieren sich an der Entwicklungsgeschichte der Windenergienutzung und gehen davon aus, dass Biosprit aus Algen frühestens in 25 Jahren auf den Markt kommen könnte.
Machbar, aber wohl erst in vielen Jahren nutzbar. Carsten Schmiester über Biosprit aus Algen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat den Startschuss für den flächendeckenden Einbau intelligenter Stromzähler gegeben. Unternehmen und Haushalte mit besonders hohem Stromverbrauch sollen nun mit den sogenannten Smart Metern ausgestattet werden. Für Neubauten und bei grundlegenden Renovierungen sind sie schon Pflicht. Bis 2032 sollen sie die analogen Zähler, also die mit der Drehscheibe, ablösen. Hintergrund für den Wechsel ist unter anderem, dass die Energiewende vorangebracht werden soll. Kurz vor dieser Sendung sprach ich mit David Schick, der bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen für die digitale Energiewende zuständig ist. Ich fragte ihn, wie sich die neuen intelligenten von den herkömmlichen digitalen Zählern unterscheiden.
Ja, die herkömmlichen digitalen Zähler sind eben einfache elektronische Zähler, die die analogen schwarzen Kästen, die wir schon zu Hause hängen haben, ersetzen. Die intelligenten Zähler bekommen dann zusätzlich noch ein Kommunikationsmodul, das einfach nur dafür zuständig ist, Stromdaten an entsprechende Empfänger zu senden. Und das macht das Ganze dann eben intelligent.
Wer sind denn diese Empfänger?
Die Empfänger sind in der Regel natürlich zunächst einmal mein Stromanbieter. Der bekommt dann eben meine Verbrauchsdaten, wie viel Strom ich verbraucht habe. Je nachdem, welche Dienste ich dann in der Zukunft nutzen möchte, können auch noch andere Empfänger hinzukommen. Beispielsweise ist da auch noch ein Netzbetreiber mit dabei, der sich eben dafür interessiert, wie geht es gerade dem Stromnetz, dass ja durch die Energiewende immer mehr belastet wird.
Der Einbau beginnt ja demnächst in Haushalten mit hohem Strombedarf, also in Großfamilien. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Wer, sagen wir, unter 6000 Kilowattstunden verbraucht, wird zunächst einmal nicht betroffen sein. Zumindest nicht in den nächsten Wochen und Monaten. Und weil der Einbau jetzt erst einmal beginnen wird, beispielsweise bei Schulen, bei eben so großen öffentlichen Einrichtungen. Dann wird es aber so langsam sukzessive runtergehen, sodass wir dann erwarten, dass mit der Zeit dann doch auch, also wer über 6000 Kilowattstunden verbraucht, betroffen sein wird. Das kann natürlich dann, wenn es eine wirklich große Familie ist, auch schon bald eine Großfamilie sein.
Sollen noch andere vor 2032 zum Einbau verpflichtet werden?
Ja, jetzt zunächst einmal ausgenommen wurden Solaranlagen beispielsweise oder auch, was jetzt immer mehr kommt, E-Autos oder auch wer eine Wärmepumpe zu Hause als Heizung nutzt. Diese werden aber dann schon sehr bald hinzukommen. Und ab diesem Moment kann eben auch bei jemandem, der das zu Hause nutzt, direkt ein sogenannter intelligenter Zähler oder Smart Meter verbaut werden.
Wer baut den denn ein?
Das macht jetzt der sogenannte Messstellenbetreiber, ein neuer Begriff, den die meisten noch nicht kennen. Der ist aber eigentlich nur zuständig für den Einbau, den Betrieb und die Wartung des Stromzählers, der auch jetzt schon bei uns hängt. Ist in der Regel deckungsgleich mit dem örtlichen Netzbetreiber, der eben auch für das Stromnetz bei mir zuständig ist.
Was kostet mich das?
Das kommt immer darauf an. Es ist geregelt nach wie viel Strom ich verbrauche oder wenn ich beispielsweise eine Erzeugungsanlage wie eine Solaranlage habe. Wer beispielsweise jetzt in einem Vier-Personen-Haushalt wohnt und etwa 3600 Kilowattstunden verbraucht, das wäre so ein durchschnittlicher Verbrauch, dann sind es ungefähr 40 Euro im Jahr. Wer eine große Solaranlage über 8 Kilowatt besitzt, der zahlt aber auch schon 100 Euro im Jahr.
Solche intelligenten Stromzähler könnten ja helfen, das eigene Verhalten anzupassen und zum Beispiel die Waschmaschine laufen zu lassen, wenn der Tarif besonders günstig ist. Gibt es überhaupt schon solche variablen Tarife?
Ja, ich hatte es ja auch schon angedeutet, dass die Geräte, die jetzt kommen, leider noch nicht wirklich viele Vorteile für Verbraucherinnen und Verbraucher bieten. Und so sind solche Modelle leider im Moment auch noch nicht möglich. Eigentlich können die neuen intelligenten Zähler jetzt zunächst erstmal nur eine praktische Ablesung der Stromverbrauchsdaten aus der Ferne. Wirklich neue Geschäftsmodelle wie diese variablen Tarife, mit denen ich eben den Strom nutze, wenn er günstig ist, sind damit im Moment zumindest noch nicht möglich.
Wie lassen sich diese Smart Meter, die intelligenten Stromzähler, vor Hackerangriffen schützen und wie ist es um den Datenschutz bestellt?
Also ich selber kann da nicht viel machen. Ich schütze die Zähler nicht selbst. Sie sind allerdings zertifiziert vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das war auch einer der Gründe, warum es immer weitere Verzögerungen in dem Rollout gab, damit eben ein hoher Datensicherheitsstandard gewährleistet ist. Insofern gilt es jetzt darauf zu vertrauen, dass das eben auch gegeben ist. Und beim Datenschutz hat man im Rahmen dieses Smart Meter Rollouts eben festgelegt, dass die Daten dann nur sehr spärlich herausgegeben werden. In der Regel sind es weiter nur jährliche Ablesedaten. Wer jetzt eine Solaranlage besitzt, dann sind das meistens Viertelstundenwerte, aber des letzten Tages. Also da wird jetzt nicht sekündlich Daten versendet oder sehr viele genaue Daten versendet, um eben einen hohen Datenschutzstandard zu gewährleisten.
Soweit David Schick von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen über Smart Meter, die intelligenten Stromzähler, die jetzt nach und nach eingebaut werden. Wer in der Stadt mit dem Fahrrad unterwegs ist und an einer Reihe am Straßenrand abgestellter Autos vorbeifährt, der kennt das Problem. Plötzlich wird direkt vor einem eine Tür aufgerissen. Die Kollision lässt sich nur mit einer Vollbremsung oder einem riskanten Ausweichmanöver verhindern, manchmal auch gar nicht. Das Phänomen hat einen Namen: Dooring. Daniela Siebert berichtet und beginnt mit einem aktuellen Fall.
Fahrlässige Tötung, so lautete Mitte Februar die Anklage gegen einen Berliner Taxifahrer Ende 60 am Amtsgericht Tiergarten. Der Mann hatte an einem Vormittag im November 2017 seine Autotür unvorsichtig geöffnet, ohne die erforderliche Sorgfalt, wie die Staatsanwaltschaft kritisierte. Was war passiert? Ein 77-jähriger Fahrradfahrer kam auf der Busspur neben dem parkenden Taxi entlang gefahren, legitim und vermeintlich sicher, kollidierte mit der Tür und stürzte. Seine Kopfverletzungen waren so schwer, dass er noch am selben Tag im Krankenhaus verstarb. Zum Glück enden Doring-Unfälle nur selten tödlich. Doch vom Ablauf war das ein sehr typischer Fall, sagt Daniel Pepper vom ADFC Berlin, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub.
Ja, das ist ein typischer Doring-Unfall. Alle Kraftfahrer, die aussteigen, müssen ja dafür sorgen, dass Unfälle ausbleiben. Das heißt, sie müssen sich vergewissern, vor dem Tür öffnen, dass wirklich kein Unfall passieren kann, dass die Bahn frei ist, dass die Tür geöffnet werden kann.
Eine offizielle Statistik, wie oft Doring-Unfälle passieren, kennt er nicht. Für 2016 notierte der ADFC allein in Berlin 600 Doring-Unfälle. 2017 wurden hier innerhalb kürzester Zeit sogar 3 tödliche Fälle durch Presseberichte bekannt. Pepper weiß auch von einem Fall aus Potsdam, in dem der durch eine Tür gestürzte Radfahrer vom nachfolgenden Verkehr überrollt wurde. Die Dunkelziffer von glimpflich ablaufenden Doring-Unfällen dürfte hoch sein.
Die genauen Häufigkeitsverteilungen kennen wir nicht. Das würde man aus der Polizeistatistik entnehmen können, aber die Polizei veröffentlicht diese Daten erstmal so nicht. Beim Doring sind die Unfälle insgesamt nicht so viele, so vielleicht in der Größenordnung 5% Anteil an den Fahrradunfällen insgesamt.
Ein Anteil, der vergleichsweise leicht zu senken wäre. Daniel Pepper vom ADFC macht die mangelnde Rücksicht vieler Autofahrer für das Problem verantwortlich. Zwar seien auch Fahrradfahrer gehalten, mit 1 Meter oder sogar 1,5 Metern Abstand an parkenden Autos vorbeizufahren. Doch das sei im Alltag oft gar nicht gefahrlos möglich, moniert der ADFC-Experte.
Das können sie aber in der Praxis kaum durchhalten, weil es andere Kraftfahrer eben nicht akzeptieren. Und dann findet enges Überholen oder Schneiden beim Einscheren statt. Es wird teilweise gehupt. Und das ist einfach eine Akzeptanzfrage.
Der ADFC plädiert deshalb dafür, dass zwischen Radfahrstreifen und Parkmarkierungen zur Sicherheit mindestens 80 cm Luft sein muss. Auch weil die Autos und die Autotüren immer breiter werden. Außerdem plädiert er für die Einführung des sogenannten holländischen Griffs.
Wenn Sie aussteigen wollen als Fahrer, dann greifen Sie mit der rechten Hand vorm Oberkörper an die Tür und öffnen die Tür. Und der Effekt dabei ist, dass sie gleichzeitig eine Drehung mit dem Oberkörper machen und automatisch den Schulterblick nach hinten. Und der ist eben notwendig, um Unfälle zu vermeiden.
Analog gilt das dann natürlich auch für die Beifahrer, die je nach Seite des Sitzes den entfernteren Arm zum Türöffnen einsetzen sollten, um den gewünschten Dreheffekt für den Oberkörper zu erzielen. Dieser Empfehlung für den holländischen Griff schließen sich viele Fachleute an, darunter die Unfallkasse Berlin, der Deutsche Verkehrssicherheitsrat und der ADAC. Peter Glowalla, der Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes Berlin, schüttelt über diese Idee den Kopf. Der holländische Griff sei schon längst Standard, ein alter Hut.
Dass der holländische Griff heißt, hat uns überrascht, weil für uns ist das der Griff beim Aussteigen. Dass man als Fahrer die rechte Hand nimmt, um sich nach links umzudrehen, weil der Spiegel zeigt nicht alles, niemals. Man muss wirklich den Kopf nach hinten drehen, egal ob jung oder alt. Der Name ist neu, sonst gar nichts.
Er hält andere Gründe für ursächlich, nach seiner Beobachtung vor allem in Städten.
Die stürzen vermutlich aus Zeitgründen aus ihrem Auto, was man ja oft sieht. Tür aufreißen, hektisch, vielleicht weil sie auch im zweiten Fahrstreifen stehen. Also da mag es ganz viele Gründe für geben, aber ich glaube, das ist mehr ein Fall für die Psychologen, nicht mehr für die Ausbildung.
Einen Lösungsansatz sieht er aber auch auf stadtplanerischer Seite. Eine bessere, übersichtlichere Platzaufteilung auf der Straße, gerade auch zugunsten der Radfahrer. Einzelne Autohersteller bauen inzwischen Warnsysteme in die Fahrzeuge ein, die beim Öffnen der Türen per Widerstand optisch oder akustisch alarmieren, wenn sich jemand von hinten nähert. Der ADFC fordert automatische Stoppsysteme für Autotüren sogar als Standard. Der Berliner Taxifahrer stellte sich seinem Doring-Strafprozess nicht. Er erschien zum Verhandlungstermin nicht im Gerichtssaal. Das Gericht erließ einen Strafbefehl in Höhe von 3.000 Euro.
Der Schulterblick vorm Öffnen der Autotür schützt Radfahrer vor Stürzen und Schlimmerem.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Einkaufen, Kochen, Putzen, Körperpflege, Medikamenteneinnahme. Knapp 3,5 Millionen Menschen sind in Deutschland auf die Hilfe anderer angewiesen. Etwa die Hälfte wird zu Hause von Angehörigen gepflegt. Die geraten nach einiger Zeit allerdings oft an ihre physischen und psychischen Grenzen. Es gibt aber Entlastungsangebote. Wie man die findet, hat Bernd Debus für den Verbrauchertipp recherchiert.
Ich habe es noch kennengelernt, der Bruder meines Opas, der lebte auf dem Land, hatte einen Bauernhof und da wohnten 4 Generationen, die sich dann um die letzte, die Urgroßmutter kümmerten.
Christiane hat selber noch mit ihrer Mutter unter einem Dach gewohnt. Aber die 4-Generationen-Großfamilie, die gemeinsam für die ältesten Mitbewohner sorgt, dürfte inzwischen die absolute Ausnahme sein. Meistens ist es heute nur eine Person, die sich um die Pflege, zum Beispiel eines dementen Partners oder eines erkrankten Elternteils, kümmern muss. Das ist belastend, emotional und körperlich. Der Schlüssel für Hilfe und Entlastung ist der Pflegegrad. Der legt amtlich fest, wie pflegebedürftig ein alter oder kranker Mensch ist. Rackel Reng von der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland.
Der Pflegegrad 1 ist der niedrigste und der Pflegegrad 5 ist der höchste. Pflegegrad 1 ist sozusagen der Einstieg in die Leistungen der Pflegeversicherung. Da gibt es noch nicht allzu viel. Ab Pflegegrad 2 wird es dann wirklich interessant mit den Leistungen.
Zuständig ist die Pflegekasse. Ab Grad 2 zahlt sie ein monatliches Pflegegeld. Das fängt bei 316 Euro an und steigert sich bis auf 901 Euro bei Pflegegrad 5. Wachsen einem die Aufgaben über den Kopf, dann kann man sich Hilfe von einem professionellen Pflegedienst holen.
Da bekommt man dann eben zusätzliches Geld. Das heißt, der ambulante Pflegedienst kann das direkt dann mit der Pflegekasse abrechnen. Man muss dann allerdings wissen, dass das Pflegegeld, was man dann noch für den pflegenden Angehörigen hat, anteilig gekürzt wird.
Das zusätzliche Geld nennt sich Pflegesachleistung. Übernommen werden von 689 Euro monatlich bei Pflegegrad 2 bis zu 1.995 Euro bei Grad 5. Aber nicht immer müssen gleich die Profis ran. Manchmal reichen auch nette Nachbarn, die gegen ein kleines Honorar einspringen, wenn Pflegende mal eine kurze Auszeit brauchen. Das Stichwort dafür ist Verhinderungspflege.
Da gibt es dann eben die Möglichkeit, dass die Pflegeperson einfach zwischendurch mal ein bisschen Zeit für sich hat, ihren Hobbys nachgeht.
Das Jahresbudget für die Verhinderungspflege 1.612 Euro. Fällt jemand für längere Zeit aus, zum Beispiel um einfach mal Urlaub zu machen, dann gibt es die Kurzzeitpflege.
Die Kurzzeitpflege, die gibt es für bis zu 8 Wochen im Jahr und die findet dann in der Einrichtung statt, ein Pflegeheim, wo dann die pflegebedürftige Person auch komplett die ganze Zeit dann dort verbringt.
Im Topf für die Kurzzeitpflege ebenfalls 1.612 Euro pro Jahr. Ganz wichtig ist Beratung. Die gibt es in Pflegestützpunkten und Pflegeberatungsstellen.
Wir haben jetzt hier nur einen ganz kleinen Ausschnitt ansprechen können. Da gibt es also ganz vieles noch im Detail und viele Varianten, die man hier in Anspruch nehmen kann.
Auch Christiane, die am Anfang des Beitrages vom 4-Generationen-Hof erzählt hat, musste bei der Pflege ihrer eigenen Mutter lernen, dass sie alleine nicht leisten kann, was früher ganz viele Menschen gemeinsam gestemmt haben.
Wenn man selber am Boden ist, dann kann man auch nicht mehr jemanden pflegen oder versorgen oder sich um ihn kümmern. Also auf die eigenen Grenzen gucken, aufpassen, dass man nicht drüber geht und rechtzeitig Abhilfe schaffen.
Der Verbrauchertipp von Bernd Debus. Greenpeace und weitere Umweltschützer haben in Norwegen eine Klage gegen Ölbohrungen in der Arktis eingereicht und wollen sie vor das oberste Gericht des Landes bringen. Norwegen hatte 2016 erstmals seit 20 Jahren neue Ölbohrungen gestattet, laut Greenpeace fast zeitgleich mit der norwegischen Ratifizierung des Weltklimaabkommens. Die Umweltschützer erhoffen sich von dem Verfahren einen Präzedenzfall für künftige Klimaklagen. Im Mittelpunkt gleich stehen die Wahl in Hamburg und ihre Auswirkungen. Zu den Informationen am Mittag erwartet Sie Mario Dobrischek. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Susanne Kuhlmann.